Ich glaube, ein bisschen überschieben. Guten Morgen miteinander, schön, dass ihr da seid. Der Reiz vom Übersinnlichen ist schon das Thema von heute. Und es ist schon so, wenn man entsprechende Internetforen ein bisschen durchkommt, dann stößt man auf ganz viele Erfahrungen, die Menschen gemacht haben mit dem Übersinnlichen. Sabrina schreibt da zum Beispiel, ich zitiere, mit 11 Jahren hatte ich ein krasses Erlebnis. Also sie meint das Positives. Ich war allein zu Hause. Zuvor habe ich von meiner Mutter den Auftrag bekommen, Brei für meinen kleinen Bruder zu kochen. Habe das dann auch gemacht. Währenddessen habe ich im Wohnzimmer Wäsche zusammengelegt. Dabei habe ich ferngesehen. Es müssen circa 2 Stunden vergangen sein. Dabei, den Brei auf dem Herd habe ich völlig vergessen. Da flüsterte mir eine Stimme ins Ohr, geh in die Küche. Die Stimme wurde immer warnender. Als ich in die Küche kam, war es kurz davor zu brennen. Für mich gibt es da keine logische Erklärung. Dafür war dieses Erlebnis viel zu intensiv. Also es wimmelt von solchen speziellen Berichten, von unerklärlichen Phänomenen. Und interessant ist ja schon, wenn wir so in der Öffentlichkeit, vielleicht im wissenschaftlichen Umfeld, dazu stehen, dass wir an übernatürliche, sagen wir mal, Phänomene oder die übernatürliche Welt glauben, dann wird man oft auch ein bisschen belächelt. Also können Sie mal probieren, so ein wissenschaftliches Umfeld. Andererseits berichten viele Menschen, dass sie eben gerade solche Erfahrungen gemacht haben. Gemäss einer Umfrage glauben 1/3 der Schweizer an die Reinkarnation. 1/3. Und etwa 66% glauben an Einfluss der Sternzeichen. Und ich habe von einer Umfrage gelesen, dass über 77% der Deutschen ihr Horoskop manchmal lesen. Also der Reiz am Übersinnlichen, der ist erstaunlich. Und das führt dazu, dass viele Menschen auch versuchen, Kontakt aufzunehmen mit der übernatürlichen Welt. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel durch Pendeln oder Gläserrücken oder Wahrsagen oder Geisterbeschwörung, Telepathie, Yoga, zu Engelbetten. Und so weiter. Und noch ganz viel kann man anführen. Das sind alles Wege, um von der natürlichen Welt in die übernatürliche Welt zu gelangen oder einzugreifen, bewusst oder unbewusst. Und diese Formen werden in einem Überbegriff zusammengefasst, Esoterik. Esoterik heisst innerlich und meint eigentlich die Lehre, die nur für einen begrenzten inneren Personenkreis zugänglich ist. Und die meisten Menschen, die so esoterische Kanäle nutzen und Kontakt mit dem Übernatürlichen suchen, die meisten erleben, da passiert tatsächlich etwas. Etwas Unerklärliches. Und das gibt dann bei den einen unter anderem auch prickelndes Gefühl, dass sich ein Glas verschiebt zum Beispiel und es langt gar nicht mehr da. Oder jemand, der ein Pendel in der Hand hat und er gibt keinen Puls und der Pendel schlägt aus. Und zwar je nachdem, ob es ein Ja oder ein Nein ist, in die andere Richtung. Also da passiert wirklich etwas. Und das zieht Menschen an. Was auffallend ist, über lange Zeit hat man es übernatürlich im christlichen Glauben gesucht. Und auch gefunden. Ganz lange Zeit. Die Bibel war lange die Ansprechperson Nummer 1 im Blick auf Übernatürliches. Leider ist die Bibel in den letzten vielleicht 50, 60 Jahren zu einem verstaubten, langweiligen Buch geworden. Mindestens in der Sicht von gewissen Leuten. Und das ist echt so schade. Weil die Bibel ist immer noch, wenn man sich mit dem befasst, sieht man, es ist ein einzigartiges Buch. Und zwar auch, was die übernatürliche Welt anbelangt. Vielleicht haben es schon auch wir Pfarrer, oder, wo das Buch dann auch entsprechend vielleicht zu wenig spannend weitergeben. Auch in Mitschuld dran. Das kann man gut vorstellen. Das ist vielleicht wie die Geschichte, vielleicht habe ich das schon mal erzählt, also das ist jetzt nicht ernst. Da brennt das Pfarrhaus. Und die Leute stehen ausser nur von der Kirchengemeinde und schauen zu und sind ganz erschüttert. Und der Pfarrer steht dort, nein, jetzt geht das Feuer auf mein Büro über, alle meine Predigten verbrennen. Und nebenzu steht eine Frau aus der Kirchengemeinde und sagt, gell, jetzt sind sie so trocken, das Zeug brennt halt gut. Ja. Also das ist eben schon auch, genau. Also ich denke, Pfarrer haben da auch Mitverantwortung, dass man die Bibel heute nicht mehr als das anschaut, was sie ist. Vielleicht fragen sich ja einige auch, was ist denn eigentlich das Problem? Ich meine, wenn jetzt da gewisse Leute die Kontakt aufnehmen, die dir natürlich Welt und Gefallen daran haben, dann sollen sie doch. Das Problem ist eben, dass viele sich in etwas einbegeben, wo sie nachher nicht mehr rauskommen. Zum Stil, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Viele leiden nachher unter Ängsten, unter Zwang, unter Depressionen. Eine Frau erzählt von ihrem Freund Folgendes im Internet auch. Es heisst, er hat Gläserrücken gemacht und eine aus seiner Clique hat auf einmal eine andere Stimme gehabt. Sie haben dann abgebrochen, aber es hat noch ein halbes Jahr lang gedauert, bis der Spuk ein Ende hatte. In jeder Wohnung hat es gepoltert. Und sie wohnten nicht nebeneinander, sondern zerstreut. Ist ihnen schon noch gleich, oder? Ein halbes Jahr lang hat es das übernatürliche Phänomen gegeben, das Angst ausgelöst hat. Und eine andere Frau redet in einem Internetforum, dass sie eine komische Gabe habe, wie sie das nennt. Sie schreibt Folgendes: Menschen, die ich sehr mochte oder mir familiär sehr neu standen, sehe ich am Tag, an dem sie sterben, im Traum. Dieses Jahr sind einige Menschen aus der Familie und Freundeskreis von uns gegangen. Das war grausam. Jeder hat mich im Traum besucht. Wenn ihr das mal vorstellen. Schrecklich. Das Schlimmste war, ich sah einen Freund meiner Eltern. Ich bin schweißgebadet aufgewacht. Das konnte nicht sein, denn soweit ich wusste, erfreute er sich bester Gesundheit. Am nächsten Tag erfuhr ich, dass er nachts verstorben war im Urlaub. Herzinfarkt. Jeden Abend habe ich Angst vor dem Einschlafen. Ich versuche es mittlerweile schon mit Schlaftabletten. Am liebsten würde ich diese Träume abstellen. Ich werde damit psychisch nicht mehr fertig. Aber wenn ich zu einem Psychologen gehe, weist der mich doch gleich in die geschlossene Abteilung ein, oder? Ich habe Angst, abends schlafen zu gehen. Mega schlimm. Man denkt ja, wenn die Ärzte nicht mehr helfen können, quasi, weil sie das Gefühl hat, dann kann ich mich gar nicht verstehen, dann nimmt mich gar nicht ernst. Die Frau ist total verzweifelt. Und in seinem Seelsorgebuch schrieb der Dr. Kurt Koch, eine Frau mit einem organischen Leiden, also körperliches Leiden, ließ sich von einem Geistheiler besprechen, therapieren und erfuhr damit rasche Heilung. Ja, super, oder? Kann man sagen. Wunderbar. Und dann heißt es aber weiter, doch von dieser Zeit an stellten sich psychische Leiden ein, vor allem Wahrnehmungsstörungen in Form von akustischen Halluzinationen. Hat Stimmen gehört, wo gar nichts ist. Stell dir mal vor, du bist ja wahnsinnig. Sie hörte und sah Spukerscheinungen, von denen sie jahrelang gequält wurde. Jahrelang. Ich weiß jetzt nicht, was schlimmer war. Das körperliche Leiden oder das, was nachher gekommen ist. Ich vermute, das zweite war schlimmer. Und von einer anderen Frau schrieb der Dr. Koch, dass sie von einem Bekannten eingeladen worden sei. Und dort, in dieser Gruppe hätte sie spontan ein sogenanntes Tischrücken gemacht. Und dabei hätte sie einen Verstorbenen angerufen. Und der Verstorbene hat dann mit Klopfzeichen sich verständlich gemacht und sie haben dann schließlich herausgefunden, dass das ein Mann war, der sich 20 Jahre vorher sich umgebracht hat. Wobei ich in Klammer bemerkt, ich glaube nicht, dass das ein Mann war, sondern es war ein Geist, ein Dämon, der sich als das ausgegeben hat. Klammer dazu. Und als die Frau heimgekommen ist, war ihr ganz mulmig. Sie hat die Bibel genommen, wollte die Bibel lesen. Und dann hat sie sofort einen Druck an ihrer Kehle gespürt, der zugedruckt hat. Und dazu hat sie am Kopfende von ihrem Bett zwei weiße Gestalten gesehen mit dämonischem Blick. Und erst nach einem halben Jahr waren die Auswirkungen verschwunden. Ja, ist schon noch geil. Ich meine, gute Nacht kann man dann sagen, oder? Wie willst du da noch schlafen? Es gibt aber auch Erfahrungen, wo dann nicht sagen kann, ja, nach einem halben Jahr ist sie dann besser gewesen. Nämlich, ich habe Geschichte gelesen. Ob die wahr ist, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Aber es war in einem Umfeld, wo ich nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass sie falsch wäre. Die Geschichte hat gesagt, dass eine Wahrsagerin an einem Mann sein Todesdatum vorausgesagt hat. Und der Mann war natürlich geschockt, weil es nicht mehr so mega viel weiter weg war, also ein paar Jahre. Und hat immer wieder unter grosser Angst gelitten. Und je näher das Todesdatum kam, desto grösser ist die Angst geworden und fast eine Panik. Und dann ist der Tag angebrochen, an dem Tag, wo das war, das Todesdatum, und an dem Tag hat er sich selber umgebracht, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Das ist aufgerückt. Und die Erfahrungsberichte bestätigen zwei Sachen. Das erste, mit der übernatürlichen Welt ist nicht zu spassen. Das ist kein Spass. Ja, nur so ein bisschen pendeln, das macht ja nichts. Nur so ein bisschen Tischrücken oder Gläserrücken. Das ist kein Spass. Und das Zweite, die Berichte, die ich jetzt da so ein bisschen genannt habe, bestätigen die Bibel. Weil die Bibel zeigt, dass die Welt aus einem sichtbaren und einem unsichtbaren Bereich besteht. Und im unsichtbaren Bereich gibt es zwei Arten von Wesen. Nämlich einerseits mal, ich sage jetzt das mal ein bisschen plakativ, die gute Seite. Das ist Gott, der Schöpfer und seine Engel. Gott liebt Menschen, er hat sie gemacht. Und die Engel sind da, um den Menschen zu dienen. Und auf der anderen Seite die böse, unsichtbare Welt. Das ist der sogenannte Satan und seine Dämonen. Und das sind alles einmal gute Engel gewesen, Engel von Gott. Aber wo der Satan hat selber sein wie Gott, ist er abgefallen und hat sich verwandelt in ein Monster und hat ganz viele gute Engel mitgerissen, die dann zu Dämonen geworden sind. Und die Bibel beschreibt den Satan als Lügner. Vater der Lüge, sagt sie über den Satan. Der kann nicht anders als lügen. Also wenn es ein Wesen auf dieser Welt gibt, wo null Gutes hat für uns, nicht einmal ein Kaugummi, nichts, dann ist es Satan. Nichts, gar nichts Gutes hat zu dem. Er will Menschen kaputt machen. Er heisst sogar Menschenmörder. Und jetzt gibt es zwei Situationen, wo Satan Macht über Menschen bekommt. Nämlich die erste Situation ist die, und wenn er Macht bekommt, dann drückt er, dann macht er fertig. Dann will er niederdrücken und zerstören. Die erste Situation ist, wo Satan Macht bekommt, wenn Menschen sich von dem Schutzgebot Gottes lösen. Schutzgebot. Gottes Gebot sind nämlich wie Leitplanken, die uns schützen vor einer Brücke zu fallen. Und solange wir in diesen Leitplanken drin sind, solange wir die Gottes Gebot danach leben, kann es Satan im Grundsatz nicht anhaben. Und die zweite Variante ist die, wenn ein Mensch Kontakt aufnimmt mit der übernatürlichen Welt, dann gibt er dem dunklen Wesen Macht über sich. Und dann können die wie Macht über sich zeigen. Sonst dürfen die sich gar nicht zeigen. Das ist wie, es gibt wie Grundgesetze, die Gott gegeben hat. Und da müssen sich alle daran halten. Wenn aber der Mensch reinlangt, die unsichtbare Welt, dann kommt die unsichtbare Welt Macht über und manifestiert sich einerseits durchs Zeigen und auch durch Einflussnahme. Eben, wie wir es vorher auch gehört haben. Ich möchte euch das mal aufzeigen. Wir haben das Bild, so hat das ausgesehen, mal ganz ursprünglich, wo Gott Menschen gemacht hat. Ganz am Anfang. Wo zwischen Gott und Menschen gar nichts verständlich war. Nur, also einfach die Beziehung war voll intakt gewesen. Die Menschen waren rein gewesen. Wenn immer, übrigens haben wir die sichtbare Welt unten und da ist die unsichtbare Welt. Und wenn immer die Menschen die Grenze überschritten haben, von der sichtbaren in die unsichtbare Welt, sind sie Gott sofort zu Gott gekommen. Und es war überhaupt kein Problem gewesen. Aber dann heisst das, Menschen wollten selbstständig sein. Sie haben gefunden, ja, Gott, er schränkt mich ein, ich will selber, wir wollen selber. Und dann hat es plötzlich einen Graben gegeben oder eine Wand, die unüberwindbar ist. Und von jetzt weg, jedes Mal, wenn ein Mensch die Grenze überschreitet, von der sichtbaren in die unsichtbare Welt, jedes Mal kommt der Mensch immer zuerst auf die Wesen. Satan und Dämonen. Egal, wie er es empfindet, egal, wenn er anruft, er kommt immer zuerst. Also ich rede jetzt von Menschen, die nicht explizit Jesus anrufen. Er kommt immer zuerst in die Ebene. Und darum sagt Gott auch in seinem Wort, darum, also niemand aus seinem Volk darf Wahrsagerei oder Zauberei treiben, Omen deuten, Hexen, andere mit einem Bann belegen, als Medium auftreten oder Tote beschwören und befragen. Das ist nicht einfach so etwas, was er verbieten will, sondern Gott kennt ihr das. Genau das will er ja nicht. Das ist auch ein Schutzgebot. Jetzt kann man sich auch fragen, aber was ist denn mit diesen vielen positiven Beispielen, wo jemand durch übersinnliches Hilfe erfährt? Habt ihr vielleicht auch schon gehört? Ist irgendwo hergegangen und nachher ist es besser gegangen. Wenn es nur ein Wurzel ist, das nachher weg ist, was ist denn mit dem? Da kann man doch nichts dagegen sagen, oder? Die Bibel sagt im 2. Korinther 11, 14, der Satan gibt sich als Engel des Lichts aus. Das ist eigentlich das, was ich vorher gesagt habe, oder? Er zeigt quasi, ja, ich bin gut, ich meine es gut mit dir. Oder das Engelwesen das Licht, das ist so typisch esoterisch auch, wo man meint, das ist doch etwas Gutes, eine positive Kraft, Energie, die in dein Leben kommt. Und wenn das etwas hilft, also man meint vorgängig, ich würde etwas helfen, das ist der Engel vom Licht, dahinter steht Satan. Und wir haben es vorher gesagt, Satan ist ein Menschenmörder, er will kaputt machen. Also wenn er in einem Bereich hilft, scheinbar, dann hat es nachher viel größere Folgen, die noch viel negativer sind als voran. Jemand sagt vielleicht sogar auch, ja, aber weißt du, ich bete ja zu Engel. Ich bete nicht zu irgendjemandem, ich bete zu Engel. Und auch dort, müssen wir sagen, Gott hat es so eingerichtet, dass wir nicht Kontakt aufnehmen können zu Engel, sondern die richtigen Engel, die gehorchen Gott und die kommunizieren nicht mit uns, sondern Gott selber kommuniziert mit uns. Darum ist das auch so, genau das ist das gleiche Thema, rein, wenn man quasi sagt, ja, ich habe euch mit Engel geredet. Und ich möchte euch einfach auch bitten, haltet euch fern von esoterischen und energetischen Therapieformen. Und wenn ihr irgendwo mal in eine Therapie geht, wo ihr vielleicht nicht sicher seid, ist das etwas, dann fragt euch einfach, haben sie energetische Therapieformen? Oder ist das alles erklärbar, ja, medizinisch? Und wenn der sagt, ich war auch mal in der Osteopathie, das klingt jetzt ein bisschen komisch, oder? Aber Osteopathie ist an sich überhaupt nichts Komisches. Aber es gibt Osteopathen, die energetisch arbeiten, zusätzlich. Und darum würde ich das immer abklären. Arbeiten sie mit Energie, mit energetisch? Und wenn er sagt, ja, dann muss man selber dann sagen, okay, dann ist es vielleicht nichts, oder? Aber wenn er sagt, nein, das ist einfach Osteopathie zum Beispiel, oder was auch immer. Und also halten wir uns dort fern. Auch von all diesen Arten von Kontaktaufnahmen in die übernatürliche Welt. Weil es ist ein Spiel mit dem Feuer. Und für Menschen, die an Jesus glauben, ist es dazu ein Armutszeugnis. Weil man hat dann das Gefühl, beim Vater von der Lüge komme ich Hilfe über und Jesus bei Jesus nicht. Also ich kann Gott, glaube ich, kaum mehr verunehren, als dass ich so etwas mache. Und dazu, in diesen Internetforen, hören wir immer wieder Menschen, die bitten um Hilfe. Die bitten um Hilfe. Verzweifelt, wer kann mir helfen? Was soll ich machen? Ich komme nicht weiter. Irgendwie zum Psychologen geht man vielleicht nicht, weil er versteht mich nicht und man weiß einfach niemand. Und ich kann sagen, es gibt Hilfe. Und das ist das Wunderbare. Es gibt einen Namen, der ist stärker als alle finsteren Mächte. Und Dämonen zittern sogar von dem Namen. Die zittern von dem Namen, wie die Bibel sagt. Der Name heisst Jesus Christus. Und ich möchte euch mitnehmen in eine Begebenheit, wo Menschen an einer übernatürlichen Welt eintauchen, quasi, eine Begegnung haben. Und die Bibel berichtet die von dieser Begegnung im Markus Evangelium 5, ab Kapitel 1, Vers 1. Wir lesen einmal da. Da heißt es: So gelangten sie, und sie sind Jesus und Jünger, an die andere Seite des Sees ins Gebiet der Gerasener. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm von den Grabhöhlen her ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Dieser Mann lebte in den Höhlen und war selbst mit einer Kette von niemandem mehr zu halten. Jedes Mal, wenn man ihn in Fesseln legte, was oft geschah, streifte er die Ketten von den Handgelenken und zerriss die Fußfesseln. Niemand war stark genug, ihn zu bändigen. Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen und wanderte durch die umliegenden Hügel, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Also da sehen wir ein Beispiel von einem Mann, der besessen ist. Der ist in eine Abhängigkeit gekommen durch Satan. Wie die Abhängigkeit angefangen hat, wissen wir nicht. Es wird das nicht gesagt. Aber das war eine der sehr extremen Abhängigkeiten, weil Satan hat da Macht gehabt über sein Leben. Der hat nicht mehr selber leben können. Nur das Leben nehmen hat er ihm nicht können, jetzt in dem Fall. Wobei Leben kann man dem ja auch nicht mehr sagen. Und dann heisst es weiter ab Vers 6. Der Mann entdeckte Jesus schon von Weitem. Er lief auf ihn zu. Man ist auch der Jünger dann zumut gewesen, oder? Wenn so ungetüm zu rennen kommt. Und dann heisst es, warf sich vor ihm nieder, stieß einen schrecklichen Schrei aus und rief: Was willst du von mir, Jesus, Sohn des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Da sehen wir, Dämonen kennen die Hierarchie in der unsichtbaren Welt. Die kennen Jesus, die wissen, das ist Gottes Sohn. Das ist der allmächtige, ewige Gott. Und die Dämonen in dem Mann drin haben sich vor dem Christus niedergeworfen. Er hat nichts sagen, er hat es gerade selber gemacht. Weil sie gewusst haben, der steht über uns. Und dann heißt es weiter im Vers 8, denn Jesus hatte schon dem Geist befohlen, verlass diesen Mann, du böser Geist. Dann fragte Jesus, wie heißt du? Der Geist erwiderte Legion, denn in diesem Mann sind viele von uns. Wieder und wieder flehte er ihn an, sie nicht aus dieser Gegend fortzuschicken. In der Nähe weidete gerade eine große Schweineherde an einem Abhang. Lass uns in diese Schweine fahren, flehten die Geister. Jesus erlaubte es ihnen. Da fuhren die bösen Geister aus dem Mann in die Schweine und die ganze Herde von 2000 Tieren stürzte sich den steilen Abhang hinunter in den See und ertrank. Und die Hirten, also die Schweinehirten, flohen und erzählten in der Stadt und in der ganzen Gegend, was geschehen war. Da kamen die Menschen von überall hergelaufen, um es mit eigenen Augen zu sehen. Schon bald hatte sich eine große Menge um Jesus versammelt. Der Mann, der von Dämonen besessen war, saß ordentlich gekleidet da und war bei klarem Verstand. Also Jesus hat den Mann, hat ihn befreit von der Macht, die ihn gebunden hat. Er hat ihm ein neues Leben gegeben. Der Mann war nicht mehr fremdbestimmt von dem Satan, sondern hat jetzt so leben, wie er es wollte. Er war frei. Die Bibel zeigt, wenn einer frei machen kann, dann ist es Jesus. Wenn einer Macht hat, dann ist es er. Und es heißt im Johannes 8, Vers 36, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Ein Leben in Freiheit. Nicht weniger als das bietet er uns an. Und ich freue mich jetzt auch, dass wir noch einen Bericht hören von der Claudia. Komm doch gerade mal vor, Claudia. Sie kann es nämlich jetzt genau das, was ich heute Morgen gesagt habe, aus eigener Erfahrung bestätigen. Das hat sie erlebt und darum freue ich mich, Claudia, dass du das mit uns teilst.
Guten Morgen miteinander. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo der Glauben absolut kein Thema war. Und so bin ich dann aus der Schule gekommen und habe gefunden, Gott gibt es nicht, den Teufel gibt es nicht, die übersinnliche Welt gibt es nicht. Ich glaube nicht an das Zeug. Ich bin damals in einem Kollegenkreis verkehrt, wo es auch Leute hatte, wo Spiritismus und okkulte Sachen und also, ja, verschiedene Sachen getrieben haben. Aber mich hat das ja nicht interessiert. Dann sind wir einmal in einer Skihütte zusammen, in die Ferien. Und dann haben die mal gefunden, sie machen jetzt eine Teufelsbeschwörung zu Abend. Und da ich ja immer nur so blöd lache über das Ganze, soll ich jetzt da mitmachen. Und ja, naiv wie ich war, habe ich gefunden, ja, ich mache da mit. Also das Ganze ist wie ein Ritual abgegangen. Zuerst hat man gekifft und nachher hat man so spezielle Atemübungen gemacht. Dann hat man überall die Fenster zugemacht, die Vorhänge zugemacht und es hat noch Kerzenlicht gehabt. Dann ist man am Boden gehockt in einem Kreis und hat sich nicht die Hand gegeben, sondern nur so die Fingerspitzen. Und dann ja, haben die einfach geraunt, Satan komm, Satan komm. Und ich habe da noch innerlich gedacht, irgendwie, die spinnen ja. Die haben weitergemacht und plötzlich hat man gespürt, wie ein Windstoss gekommen ist in diesem Raum. Die Vorhänge haben geflattert, die Kerzen haben geflackert. Und in dem Moment hat man wirklich gemerkt, dass eine Person, eine Macht in diesem Raum hinein ist. Also es war ganz gefürchtet. Ich hatte noch nie in meinem Leben so Angst gehabt. Man hat zwar nichts gesehen, aber man hat einfach gemerkt, die Macht ist da. Und ja, die einen haben gekreit, die anderen haben gekichert wie besessen, die anderen sind rückwärts hinter sie umgekehrt. Und ja, irgendwann ist dann der Spuck vorbei gewesen und von dem Moment an konnte ich nicht mehr schlafen und hatte Angstzustände. Ich bin da zumal in die Berufsschule gegangen und zum Glück war meine Banknachbarin gläubig. die hat mir schon vorher vom Glauben erzählt, aber ich habe das irgendwie nicht begriffen. Und dann ja, habe ich mich auch mit dem Glauben befasst, weil ich habe genau gewusst, wenn es den Teufel gibt, das habe ich erlebt, dann gibt es auch Gott. Und dann ja, habe ich mich wirklich immer mehr mit Gott befasst und habe irgendwann mein Leben ihm geben. Und dann habe ich grauenhafte Kämpfe bekommen. Also mir ist wieder mega schlecht gegangen. Mir ist vorgekommen, wie wenn ich auf einem Berggrat oben stehen würde und auf einer Seite reisst Satan an mir, auf der anderen Gott. Also ich habe gemeint, mich verreist. Es war also eine ganz schlimme Zeit. Zum Glück hat Gott gewonnen, wie wir heute sehen. Ja, also ich habe dann mein Leben Jesus gegeben, habe mich bekehren dürfen. Und von dem Moment an konnte ich wieder schlafen, keine Angstzustände mehr gehabt. Nicht mehr gekifft, nicht mehr geraucht. Ich war wirklich befreit. Und das ist ein riesiges Wunder und ein Geschenk.
Und dann bist du ein Jahr später, bist du noch in Ferien mit denen, gell?
Also. Also, und mir war dann natürlich ein Anliegen, dass die Kollegen das auch erleben, was ich erlebt habe und eben frei werden. Dann bin ich so naiv, wie ich war, bis ein Jahr später nochmal mit denen in die Ferien. Und habe gefunden, die seien jetzt offen für das Evangelium. Und das war überhaupt nicht so gewesen. Die haben dann an einem Abend gefunden, sie legen jetzt Tarotkarten legen und sie legen den Todestag bestimmen, eben vom Nächsten, der da muss sterben von dieser Gruppe. Und dann sind, ich habe noch eine gläubige Kollegin mitgenommen und wir sind dann raus. Wir haben gesagt, da machen wir nicht mit, wir sind in einem anderen Raum. Und haben dann einfach gebetet. Wir haben die ganze Zeit intensiv gebetet, dass jetzt einfach Gott eingreift. Und irgendwann ist der Leiter von dieser Gruppe wütend brennt in unser Zimmer gekommen. Der wüsste ganz genau, dass es wegen uns nicht funktioniere. Wir sollen mal endlich aufhören beten oder was wir da machen. Und ja, es hat nicht funktioniert. Sie haben es nicht können machen. Also Gott ist grösser. Aber es ist wirklich gefährlich, wenn man am Teufel den kleinen Finger nimmt, nimmt er die ganze Hand und man ist plötzlich wirklich gebunden.
Danke vielmals, Claudia, für die, ja, die Offenheit. Und es ist wirklich so, oder? Die Erfahrungen, das sind einfach irgendwelche Geschichten. Es ist Tatsache. Also wenn irgendeiner Atheist meint sie, das ist erfahrbar. Und zwar in beiden Seiten. Und darum möchte ich einfach heute Morgen auch die ansprechen, die irgendwo noch merken, dass sie unfrei sind in sich hinein. Irgendwo noch gebunden, ein Stück weit, komm zu Jesus. Er kann dich wirklich frei machen. Er kann dir ein neues Leben schenken, das sich lohnt. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Warum kann denn Jesus frei machen? Warum kann er frei machen? Wir lesen das in der Bibel. Die Bibel sagt uns das im Kolosser 2. Es heisst da, denn vorher... Also das sagt der Paulus, der Gläubige, in Kolosseo, denn vorher wart ihr geistlich tot, aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Gewalten und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Auf diese Weise hat Gott Gewalten und Macht entwaffnet. Er hat entwaffnet und er hat den Schuldschein verrissen. Das ist passiert, wo Jesus stellvertretend für uns am Kreuz gehangen ist. Dort hat er die Grundlage geschaffen, dass unsere Schuld vergeben werden kann. Damit der Schuldschein, der gegen uns besteht, kann gelöscht werden. Und das ist eigentlich noch krass. Über jeden Mensch gibt es den Schuldschein. Und darauf wird alles aufgeschrieben, notiert, wo wir gegen Gott und Menschen uns versündigen. Und wir können den Schuldschein nicht irgendwie abändern. Kann nichts rauslöschen. Aber Gott ist bereit, den zu verreissen, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Und Gott ist auch bereit, uns aus der Macht vom Satan rauszunehmen. Wisst ihr, die Esoterik sagt, es gibt eine Selbsterlösung. Du hast so eine Selbstheilungskraft in deinem göttlichen Wesen, das musst du entdecken, vielleicht durch viele Leben hindurch. Du kannst dich selber erlösen. Ich muss sagen, Esoterik ist ein Holzweg. Das ist ein Irrlehr. Es gibt keine Selbsterlösung. Erlösung gibt es nur durch Jesus. Weil nur Jesus der ist, der das Problem von der Sünde gelöst hat, von dem Schuldschein, der bei uns steht. Und so sagt Johannes 14,6, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Nur durch mich, nur durch Jesus. Und alle anderen Wege sind eigentlich Täuschungen. Jesus allein kann uns von dunkler Macht befreien. Er kann uns in den Himmel führen. Und er tut das auch, wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen, ihm unsere Schuld bringen. Ganz, ganz aufrichtig. Und sagen, komm in mein Herz hinein, weil er ist auferstanden. Und wer das tut, der schließt Gott als wahres Leben an. Weil Menschen, die sich mit Esoterik befassen, die suchen ja etwas. Die meinen es ja ernst und aufrichtig. Die suchen etwas, wo ihr Leben hineinkommt, wo ihnen etwas gibt. Aber das findet man genau da bei Jesus. Im wahren Leben schließt er einmal an. Und dann wird man verbunden mit dem Sohn Gottes, vor dem alle Dämonen zittern. Und dann kann man einfach durch unseres Weges ziehen, ohne Angst. Im Mittelalter hat es ja noch die Aberglauben gegeben. Man meint, im Wald hat es Boxdämonen. Wenn du durchgehst, ist es gefährlich, da musst du aufpassen. Und sind Christen gekommen und haben gesagt, dummes Zeug. Mit Jesus kannst du überall durch. Du kannst sogar campieren im Wald. Also mit Jesus kann man einfach leben. Den Weg gehen, den er einem zeigt, ohne Angst. Und wer mit Jesus verbunden ist, wer zu ihm gehört, der kann jetzt durch seinen Namen in die unsichtbare Welt eingreifen. Das ist eigentlich genau das, was wir eigentlich wollen. Gerade auch die Esoteriker eigentlich möchten. Das ist jetzt möglich, aber auf einem sicheren Weg. Dass man dort ankommt, wo man eigentlich auch will. Nämlich bei Gott selber. Und Jesus ist ein guter Führer. Er führt uns durch die Klippen vom Leben durch. Er führt uns ans Ziel, das ist der Himmel. Weil er ist ja schon dort am Ziel und er ist auch da. Darum weiss er auch, wie es dort hergeht. Bei Jesus können wir uns einklinken. Wisst ihr, jeder ist irgendwo eingeklinkt, jeder Mensch. Die Frage ist einfach, wo? Und ich möchte euch Mut machen, klinkt euch bei Jesus ein, wenn ihr nicht schon sind. Und lasst euch von ihm ziehen. Oder vielleicht, meinst du wirklich, du schaffst es ohne Führer? Meinst du wirklich, du kannst dich selber erlösen, selber aus dem Tod erwecken? Ich glaube es nicht. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und ich weiß, was du brauchst und ich gebe es dir auch. Amen. Ich bete noch.